Huh? What the film are we watching?
You keep dancing with the devil. One day he's gonna follow you home.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching? Episode 99. Hallo Nikolai.
Hallo Matze. Besondere Folge, besonderer Film.
Ja.
Fragezeichen.
wir wollen zu Folge 99 heute über Ryan Cooglers neuen Film Sinners sprechen oder im Deutschen Blood and Sinners.
Ja, sehr, sehr komische Entscheidung. Wobei vielleicht einfach, weil, weiß nicht, ist Sinners nicht geläufig genug wahrscheinlich im deutschen Sprachgebrauch.
Komisch, ja. Die mysteriösen Tiefen der Marketingarbeit.
Ja, und Marktforschung vor allem. Ja.
Ryan Coogler, bekannt durch seinen Durchbruch mit Foodwell Station, dann Creed und den beiden Black Panther-Filmen. Was haben all diese vier Filme gemeinsam, Nikolai?
In allen spielt Michael B. Jordan mit.
100 Punkte, richtig. Ja. Der auch hier diesmal wieder die Hauptrolle übernimmt, in doppelter Besetzung, die Zwillingsbrüder Stack und Smoke. Wir haben nicht über Black Panther gesprochen im Podcast. Nee, das waren Wakanda Forever.
Also über den ersten haben wir definitiv nicht gesprochen.
Ja, der war zu früh.
Es kann sein, dass wir darüber...
Ja.
Nein, wir haben über den zweiten.
Ich weiß es gerade nicht. Das könnt ihr selbst jetzt in unserer Historie durchscrollen.
Ich vermute aber, dass das die Phase war, in der wir dann noch über Marvel-Filme gesprochen haben. Wir haben ja dieses Jahr so wirklich aufgehört. Von daher würde ich sagen, dass wir über Black Panther 2 gesprochen haben.
Ja, ich habe irgendwie so eine vage Erinnerung auch.
Ja, bei dir verschwimmen diese Marvel-Filme.
Ja, ja, es verschwimmt alles.
Ein bisschen.
Post-Credit-Scenes.
Ja. Ja. Sind tatsächlich auch die einzigen beiden Filme, die ich von Ryan Coogler bislang gesehen habe. Ich habe Creed nicht gesehen und auch die anderen seiner Filme nicht.
Ich habe Creed gesehen, den ich erstaunlich gut fand damals. Der ja inzwischen zu einer Trilogie geworden. Ich glaube, sogar ein vierter Teil kommt jetzt. Inzwischen ist Michael B. Jordan selbst Regisseur. Aber ich glaube, die Filme sind nicht mehr ganz so gut wie... Am Anfang Ryan Coogler insgesamt mit seinen 38 Jahren schon sehr erfolgreich auf dem Papier und was das Boxoffice natürlich auch angeht, weil mit den Black Panther-Filmen natürlich viel Asche produziert wurde für die Studios, viele Oscar-Nominierungen auch schon eingeheimst hat insgesamt.
Ja, das stimmt. Stimmt, der erste Creed war auch für, glaube ich, irgendeinen Oscar nominiert.
Da war Sylvester Stallone noch als beste Nebenrolle nominiert. Und ich glaube, er hat auch beste Film-Oscars-Nominierungen schon eingeheimst. Also für Black Panther auf jeden Fall. Genau, deswegen ein begehrter Regisseur. Und ich weiß nicht, ob du die Diskussion um seinen Vertrag mit den Studios verfolgt hast und die Box-Office-Diskussionen. Denn Ryan Coogler hat einen First-Dollar und dann die Rights nach 25 Jahren bekommen, was bedeutet, dass er an dem Film sehr viel Geld verdienen wird, und zwar die ersten Dollars sozusagen. Also er hat Vorrang und er wird sehr lange die Rechte an diesem Film haben, was die Auswertung für die Studios später halt nicht sehr lukrativ macht sozusagen. Da gibt es sehr viele Artikel darüber. Selbst die New York Times hat sich eher kritisch dazu geäußert, dass es schädlich ist für die Studio- oder Filmlandschaft, warum man so einen Deal überhaupt, ist ja Warner, ne?
Ja, ist Warner.
Abschließen konnte. Der Film ist sehr erfolgreich gestartet in den USA. International nicht ganz so. Deswegen wird sehr heftig darüber diskutiert, dass der Film ja sehr, sehr erfolgreich sein muss, um überhaupt Break-Even zu schaffen. Interessant, weil jemand wie Quentin Tarantino genau den gleichen Vertrag für Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel unterschrieben hat. Und man hier durchaus fragwürdige Argumentationen feststellen kann. Generell die Thematik, ob ein Film mit afroamerikanischem Hintergrund so erfolgreich sein kann, hätte man den Deal nicht an. Also war es richtig, diesen Deal zu machen? Ist das nicht schlecht für Warner? Und dass man einen 38-jährigen Regisseur so einen Vertrag schon gibt und so weiter und so fort. Hat ein bisschen dann auch, also was damit zu tun, was Ryan Coogler in seinem Film auch behandelt, nämlich Kultur und Kunst. Nur mal als interessante Background-Info. Sinners, ganz grob, worum geht es? Es geht um die Zwillingsbrüder Stack und Smoke, gespielt von Michael B. Jordan, die aus Chicago wieder zurückkommen, nach Mississippi, den 1930er Jahren.
Ja, 1932.
Sie kommen zurück, haben für Al Capone gearbeitet und mit wahrscheinlich geklautem Geld zu ein bisschen Reichtum gekommen, wollen eine Bar aufmachen für die Local People, sammeln ihren jüngeren Cousin Sammy ein, gespielt vom R&B-Sänger Miles Keaton, dessen Figur, junge Figur, basiert auf, lose auf dem Leben von dem Blues-Sänger Robert Johnson. Sammy ist ein Sohn eines Priesters, spielt selbst die Blues-Gitarre. Sie holen ihn, damit er mit dabei sein kann bei der Opening Night ihres Clubs. Sie rekrutieren diverse Leute, Musiker und Caterer, die ihnen helfen für diese erste Nacht. Und dieser Film, vielleicht für den allerersten kürzeren Teil können wir noch spoilerfrei bleiben, denn dieser Film ändert sich nach der Hälfte schlagartig. Aber ganz grob hat er natürlich den Background afroamerikanischer Mythologie, aber auch der Kultur und der musikalischen Kultur, vor allen Dingen des Blues. Es geht viel um Kultur als Identität, aber auch Kultur als Befreiung und als Weiterführung durch die Zeit. Es geht natürlich um die Missstände, um die Lebensumstände der Afroamerikaner zu der Zeit, die Plantagen, der Rassismus. Ja, einfach so eine Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe. Es gibt ein passendes Zitat von dem älteren Musiker, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, den sie rekrutieren.
Ich bin gerade auch nicht auf dem Schirm.
Der sagt, white folks like the blues just fine, they just don't like the people who make it.
Eine Sache da vielleicht noch zu ergänzen, die ich finde für die Story relevant ist, also sie kommen ja zurück in einer Zeit, in der die Sklaverei dort abgeschafft wurde, kurz vorher, und trotzdem aber der Kuckucksklan noch eine recht große Rolle spielt, und die Scheune, in der sie ja die Bar eröffnen, kaufen sie von einem ehemaligen Mitglied beziehungsweise recht hochrangigen Mitglied des Ku Klux Klans ab. Da besteht sozusagen auch noch ein Interessenkonflikt. Ich finde es super schwer, ich finde, das ist gut gemacht, diesen Film spoilerfrei irgendwie zusammenzufassen oder auch nur irgendwie darüber zu reden, zu empfehlen, weil das irgendwie nötig ist, um so wirklich reinzutauchen in diesen Film, muss ich sagen.
Mhm. Ja, deswegen würde ich sagen, können wir ganz kurz über unsere grobe Meinung sprechen, und dann müssen wir eigentlich ja schon, um die Meinung zu sagen, ja, dann ins Spoiler-Territorium gehen, aber vielleicht ganz kurz, und für alle, die nicht weiterhören wollen, wissen, dass es gleich losgeht mit dem Spoiler-Teil. Deswegen Sinners. Wie war es, Nikolai?
Ich hatte diesen Film nicht wirklich auf dem Schirm dieses Jahr, vor allem nicht für das, was der Film am Ende ist tatsächlich. Also ich war sehr positiv angetan. Ich kannte einen Teaser, glaube ich, nur, der war nicht lang und hatte nur ein paar wenige Bilder. Das war alles, was ich über diesen Film wusste und kannte, was, glaube ich, sehr gut war für mich, weil auch ich diesen Twist einfach nicht kannte, der im Trailer anscheinend schon vorkam. Ich bin sehr beeindruckt immer noch von diesem Film, und ja, mehr kann ich, glaube ich, gerade noch gar nicht sagen, aber ja, sehr positiv angetan. Wie war es bei dir?
Auch sehr positiv angetan. vielleicht ein Film, der in seinen Ideen, die ich jetzt im Nachhinein halt auch bei der Beschäftigung des Films nicht gefunden habe, aber sich noch mehr reinlesen, mehr Gedanken dazu machen, weil der Film ja voller Metaphorik steckt natürlich, der vielleicht für mich eher über die Ideen funktioniert und das, was Ryan Coogler historisch auch reinpacken will in den Film, als über mein, meine emotionale Reise im Kino, sage ich mal. Da hatte ich ein bisschen, da hat es mich nicht immer gepackt. Trotzdem fand ich ihn auch im Kino gut. Und so in der Nachbetrachtung sind halt sehr viele Dinge für mich doch sehr gut. Und ich finde es einfach einen sehr, sehr wichtigen Film. Total cool, dass der so erfolgreich auch ist im Moment. Ich hatte so ein bisschen Nope-Feelings, weil für mich Nope damals auch ein Film war, der viel mehr über seine Ideen und Metaphorik so funktioniert hat, als dass ich ihn mitreißend und spannend fand irgendwie. Und das hatte ich bei Sinners manchmal auch ein bisschen, wobei ich den doch schon deutlich besser fand, zumindest als Kinoerlebnis.
Ja, er war nicht ganz so undurchsichtig. Also er hat auch
ein bisschen mehr an den Menschen auch, halt auch, finde ich.
Ja, und er funktioniert auch, ohne dass du jede einzelne Metapher verstehst.
Ja, genau.
Und vielleicht, ja, wobei, ja, vielleicht driftet der Film einfach nicht ganz so in Absurditäten ab wie Nope. Da, der ist doch noch mal sehr viel weirder gewesen.
Ja, ein bisschen puzzeliger vielleicht.
Ja. Ja,
wo wir bei Filmvergleichen sind, jetzt gehen wir ins Spoiler-Territorium. Denn der Film macht ab der, ungefähr der Hälfte einen wilden Genre-Mix und wird von einem Historiendrama zu einem Vampir-Horror-Gothic-Film oder hat zumindest Elemente davon, was mich sehr an From Dusk Till Dawn erinnert hat, den du gesehen hast wahrscheinlich, oder?
Ja, ja.
Ne, also diese Club, der nachts attackiert wird von Untoten. Das haben wir hier wieder. Hier sind's weiße Folk-Musiker, die anklopfen und mit Musik machen wollen. Ja, wie hat dieser Teil oder der Twist für dich funktioniert? Und vielleicht können wir bei den Vampiren mal anfangen, so alles, was Bilder in diesem Film sind. Was hast du da reingelesen vielleicht?
Also der Twist kam sehr überraschend, weil ich davon überhaupt gar nichts wusste. Und der Film hat ja so einen kleinen Prolog über so, ja, sozusagen die Stärke der Musik oder dass einzelne MusikerInnen so gut Musik spielen können, dass sie über Zeiten und Welten und Dimensionen hinweg irgendwie,
ja, so die Ebene zwischen Tod und lebendig auflösen können.
Genau,
so, ja.
Auflösen können und irgendwie, und da man aber auch irgendwie aufpassen muss, dass eben nichts Böses rüberkommt, so ein bisschen. Und aufgrund dessen und dann eben auch dem kurzen Vorweggreifen einer der letzteren Szenen, wie Sammy nach dieser Nacht nach Hause kommt zu seinem Vater und eben nur noch von seiner Gitarre den Steg in der Hand hat und Blut verschmiert ist, hatte ich erst gar nichts Übernatürliches im Sinne, sondern nur irgendwie, dass das im Sinne eines Abstrakten ist und da irgendwie die Leute am Ende ausrasten und sich gegenseitig abmurksen. Und fand es aber dann irgendwie anfangs kurz irritierend und dann aber doch irgendwie ziemlich gut. Aber es hat sich aufgebaut und es hat ein bisschen gebraucht. An sich ist es, ich weiß nicht, ob sie so ein, sie so ganz, für was sie stehen, ist glaube ich, stark Interpretationssache. Ich weiß nicht, ob man so ein bisschen kulturelle Aneignung rein interpretieren kann, auf der anderen Seite aber auch eben so diese Vereinnahmung dieser der Spaces anderer Kulturen und sich sozusagen dem, und natürlich ist das Ganze ja nur lieb gemeint und man möchte ja nur teilhaben davon, aber man möchte halt auch irgendwie nur von den schönen Sachen teilhaben, dieser anderen Kulturen. So eine infiltrierende und aussaugende Macht sind Vampire halt am Ende auch, die da irgendwie auch nicht ablassen, ja, den Film über. Ich weiß nicht, wie du das interpretierst oder auch vielleicht dich noch ein bisschen besser eingelesen hast.
Ich fand die Vampire, also den Twist, der Moment in der Hütte, wo man die Vampire zum ersten Mal sieht, das fand ich ziemlich cool. Danach fand ich sie nicht immer, also ich fand sie nicht sonderlich gruselig, muss ich sagen. Also da war
das
Element des Horrors war für mich jetzt nicht, es war jetzt nie so krass schaurig, muss es aber vielleicht, also muss es jetzt auch nicht sein.
Nee, war kein aber, auch diese, Verrate, wobei der war ja auch nicht wirklich.
Ja, aber auch die,
der war auch nicht so groß.
Ja, die Szenen, diese Belagerung der Hütte dann,
also ich fand sie komischerweise eher weird und dadurch irgendwie, aber man wusste, dass irgendwas noch passieren wird. So das war eigentlich eher das, was es für mich gruselig gemacht hat, so dieses, wann kommt jetzt der Angriff sozusagen, so ein bisschen.
Ja, deswegen der Vampirteil, natürlich ist es witzig, dass sie sich direkt den Klischee-Waffen bedienen, ne? Also die Holzpflöcke und der Knoblauch und so weiter, das ja, da gab es schon natürlich einen spaßigen, auch so einen gore-lastigen Teil, weil es sehr, sehr blutig war zwischendurch.
Ja.
Und ja, also diese Blutsauger, vielleicht kulturelle Aneignung, Metapher, würde ich sagen, so die offensichtlichste irgendwie. Und danach, und das hat Ryan Coogler selbst in einem Interview gesagt, dass ihm irgendwann aufgefallen ist, dass er sich in seinen Filmen sehr mit dem Tod oder auch dem Leben nach dem Tod beschäftigt. Also jetzt Black Panther, ne? Also Wakanda Forever hat ja,
ja, stimmt.
Thematisch ja. Geht es ja da auch in die Richtung. Und hier gibt es in den Vampiren so zwei Sachen. Nämlich die eine Sache ist, dass Kultur und Musik ja auch als Vehikel benutzt werden kann, um freizubrechen von alter Tradition, von alten Zwängen, von immer das Gleiche, neue Wege zu gehen und eben zu sündigen, in Anführungsstrichen. Also der Blues war ja die Musik des Teufels. Die Bluesmusiker haben ja ihre Seele an den Teufel verkauft, damit sie so gut spielen können. So, das,
ja.
Und die Vampire sind halt das Gegenteil von Veränderung, nämlich ein ewiges Leben ohne Veränderung, in der halt, die werden ihr Leben lang quasi die gleiche Musik, die gleiche Leier haben. Was aber interessant ist, dass der Film da die Frage stellt, willst du lieber also am Leben sein und Veränderung haben oder willst du mit deinen Geliebten im Tod für immer sein? Das passiert ja vielen Figuren in dem Film.
Ja.
Und immer wieder fragen die, also locken die Vampire ja, ne? Da gibt es dieses asiatische Pärchen zum Beispiel, wo er sie lockt, hier, wir können zu unserem Kind und wir können zusammen sein für immer. Und das macht Stack ja auch zu Smoke und so weiter. Und selbst dann ganz am Ende des Films, Smoke hat ja selbst ein Kind verloren, mit einer Ex-Frau sozusagen.
Ja.
Und da geht es ja auch um dieses, er hatte so eine Vision am Ende von seinem lebendigen Kind mit ihr zusammen. Und weil er stirbt ja am Ende, habe ich das richtig in Erinnerung? Dass er nach dem Shootout stirbt er ja. Und es blendet dann so ein in diesen, genau. Und dafür stehen die Vampire halt, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Veränderung oder nicht oder das ewige Leben. Und wenn du die Entscheidung treffen musst, lässt du dich killen von den Vampiren, damit du für immer mit deinen, weil am Ende haben wir ja auch Stack, der mit seiner Freundin für immer zusammen ist, als Vampire.
Ja, es zeigt nochmal eine andere Art von Leben nach dem Tod, ja. Also das eine sind ja eben die Vampire, die eben in ihrer Nachtlebenszeit ja auch gefangen sind. Da gab es ja auch einen sehr, sehr langen Monolog darüber, mit denen, dass sie keine Sonnenaufgänge mehr sehen und so weiter.
Ja, genau.
Ich muss allerdings dem Ganzen so ein bisschen dieses immer wieder gleich und das Gleiche hatte ich jetzt gar nicht so sehr diesen Vibe bei den Vampiren, weil die ja immer mehr und mehr Leute ja auch gesucht haben und so ja, also sie hatten ja trotzdem irgendwie Abwechslung und Musik und irgendwie Spaß und verschiedene Leute und sie haben ja, also sie haben ja auch mit dem, diesem Gemeinsamen, also sie fühlen sozusagen alles, sie sind irgendwie ja so ein Kollektiv gewesen, also jede Person, die noch auch gebissen wurde und zum Vampir wurde, hat sozusagen dazu beigetragen und dieses, ja, keine Ahnung, weiß nicht, wie man das am besten bezeichnet, diese Symbiose erweitert um Erfahrungen und das, was sie sozusagen und Erinnerungen und das, was sie sozusagen erlebt haben.
Ja, also sie sind ja dazu verdammt, aber sie gehen der Idee nach, dass alles immer in dieser Tradition weiterläuft. Weißt du, also ich glaube, der Film hat ja ganz klar dieses, auch der Priester, ne? Also wenn es nach ihm geht, wird Sammy nicht weggehen, sondern in seine Fußstapfen treten und sie werden das, was sie kennen als afroamerikanische Community, werden sie immer so weiterführen. Versus Sammy bricht ja genau daraus aus und lebt sein Leben als Bluesmusiker, gezeichnet mit seiner Narbe, als Trauma. Und dafür, also vielleicht das ist das, wofür die Vampire stehen, im Sinne von keine Veränderung. Also sie sind gefangen, in Anführungsstrichen, in der Tradition, weißt du? Und
ja,
und saugen sich da fest, wenn man das so will.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das, am Ende müssen sie ja auch irgendwie.
Also sie sind in ihrer Komfortzone, weil sie für ewig zusammen sind, als Paar jetzt mal genommen.
Ja.
Und das Interessante ist ja auch, dass es ja nicht nur die weiße Bevölkerung betrifft, ja, also die Gefahr der weißen Blutsauger sozusagen, sondern am Ende sind ja alle, die in dieser Hütte waren, auch Vampire. Deswegen macht der Film, glaube ich, dahingehend halt auch einen Kommentar.
Ja, es stimmt schon. Und es ist, also sie sind ja auch dazu verdammt, um Neues zu lernen, Schlechtes zu tun sozusagen. Also sie müssen ja, sie können ja das nicht von alleine machen, sondern sie müssen ja immer irgendwie weiter jagen und sündigen. Wobei das, glaube ich, in dem Film auf andere Sachen bezogen ist, mehr um da sozusagen Neues zu lernen. Aber am Ende kommen sie trotzdem nicht weiter, so ungefähr.
Ja, ja, ne?
Stimmt schon.
Ja, deswegen geht es in dem Film sehr viel um den freien Willen, würde ich auch sagen. Also die Stack-Brüder, sage ich schon, aber die Zwillinge Stack,
Smoke und Stack.
Ja, und Smoke und Stack haben ja auch ein Trauma in sich von ihrem Vater, den sie ja töten dann, also getötet haben, vor dem Film sozusagen.
Ja.
Da geht es um Misshandlung, schätzungsweise. Und es geht ja auch um die Befreiung. Also ich glaube, Stack ist eher auf der Seite, man kann sich daraus verändern, Smoke aber nicht oder umgekehrt. Ich verwechsel die beiden jetzt vielleicht auch. Also
Stack ist der zum Vampir wurde.
Ja, genau. Also so eine konträre Ansicht. Also vielleicht ist Stack, wenn er zum Vampir wurde, derjenige, der es nicht schafft aus dem Cycle, sondern der dann sagt, mein Vater hat mich so werden lassen, deswegen bin ich so und das muss ich akzeptieren. Und Smoke ist der es am Ende halt rausschafft.
Ja. Ja, was auch, glaube ich, nochmal ein wahrscheinlich gesellschaftlicher oder kultureller Kommentar auch ist, eben aus dem auszubrechen, wie du aufgewachsen bist und aus dem, was du eben kulturell mitbekommen hast und dass du eben nicht dazu verdammt bist, ein Sklave zu sein, nur weil dein Vater einer ist beispielsweise, sondern dass du aus diesen Gesellschaftsschichten ja auch ausbringen kannst. Und dahingehend macht der Film, glaube ich, wahnsinnig, wahnsinnig viele gute Punkte, die man aber während des Schauens gar nicht so sehr rafft eigentlich. Also das
und natürlich Ryan Cooglers Werk an sich ist ja in sich genommen ja auch ein Kommentar dazu, dass er als schwarzer Filmemacher diese Mythologie hernimmt und den kulturellen Background, die ganze Geschichte des Blues und dann aber halt zu so einem Genre-Remix macht, was das Ganze quasi zu einer neuen Erzählung macht. Also er ist quasi Sammy, der die Gitarre in die Hand nimmt und rausgeht in die Welt und Blues spielt.
Ja, und das macht und seine Geschichte einfach erzählt. Ja.
Apropos Blues, die vielleicht stärkste Szene in der Mitte des Films, wenn sie die Opening Night haben, eine zwei, drei Minuten Sequenz, die in dem Blues der 30er anfängt und dann am Ende in der Jetztzeit mit einem DJ mit im Raum und einem E-Gitarrist endet. Für mich, wahrscheinlich würde ich auch, weiß ich nicht, die stärkste Szene des Films, Fragezeichen.
Ja, komplett. Also eine der beeindruckendsten Plansequenzen, glaube ich, die ich seit langem gesehen habe. Also wirklich eine fast schon Orgie, auch wenn es überhaupt nicht sexuell ist, an irgendwie Kunst, Kultur, Musik und irgendwie das über Jahrhunderte verbunden, weil ja auch ganz viele alte, traditionelle Tänze und Gesänge und auch Rhythmen noch dabei sind. Also sie starten in den 30ern, also es wird ja noch viel, viel weiter ausgeholt und zurückgeschaut und das irgendwie alles an Identitäten und ja, kultureller Geschichte irgendwie in so einer Plansequenz gefeiert, einfach nur, dass es und die Art und Weise, wie das filmisch gemacht ist und choreografisch, ist genial. Ich glaube, also auch musikalisch, wie alles ineinander geflossen ist. Also das ist definitiv das Highlight im Film gewesen für mich, ja.
Ja, es war auch der Gänsehautmoment im Film, finde ich, weil das hatte diese Transzendenz, ne? Dass Kultur und Werk und Musik die Zeit überdauern wird und greift auch diesen Kommentar vorweg, also wie viel Einfluss die Kultur und Tradition unserer Vorväter bis heute auf uns haben. Ja. Und als dann die Kamera hochschwenkt in diese Funken und dann sind wir draußen, die Hütte ist abgebrannt und drin machen sie noch Party und Musik. Das war so, ich hatte so das Gefühl von, ich gucke gerade so ein richtig wichtiges Stück Filmgeschichte, so irgendwie.
Ja.
War schon cool. Also
es ist super beeindruckend gewesen und was diese Spannung, glaube ich, bei mir noch mal eine Schippe draufgelegt hat, war komischerweise diese Antizipation, dass jetzt am höchsten Moment, wo es allen gut geht, wo alles harmonisch irgendwie ist, der Downfall kommt. Und du wusstest dass die Vampire irgendwo da draußen sind. Und sie haben ja noch nicht mal angeklopft gehabt. Aber ich hatte die ganze Zeit damit gerechnet, dass das der Moment ist, wo sozusagen dann ein Angriff dann kommt, dass sie das Ganze dann so aufladen, dass die erstmal höflich an der Tür anklopfen und fragen, ob sie rein dürfen. Hat mich dann wieder überrascht und hat dem Film auch nochmal eine ganz andere Richtung und viel, viel tiefere Schichten gegeben, weil es eben nicht dieses simple Hochgefühl versus, okay, jetzt kicken wir voll rein ist und wir lassen sie jetzt einfach nur alle gegeneinander kämpfen. Und ich finde gut, wie da mit mir vielleicht auch ein bisschen gespielt worden ist. Aber ich wusste nicht wirklich, was passiert. Es ist wirklich so gut, Trailer oft sind. Es hilft manchmal, sie nicht zu sehen fürs Filmerlebnis.
Ich hatte es nicht im Trailer gesehen, aber ich hatte es leider. Ich kam nicht drum herum, ein paar Schlagzeilen zu lesen mit Vampire-Movie. So, und dann wusste ich, okay, das wird sein. Aber diese Szene hat mir auch ein bisschen vor Augen geführt im Film, dass ich dieses Gefühl dann halt nicht mehr gehabt habe an anderen Stellen. Vor allen Dingen nach dieser Szene gab es für mich keinen Moment mehr, der daran angeknüpft hat in seiner Inszenierung oder Wirkung halt auf mich. Und das ist dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, Und das kann verschiedene Gründe haben. Das kann den ganz banalen Grund haben, dass ich ein weißer Europäer bin, der halt mit der Geschichte nicht so vertraut ist und mich da nicht so rein projizieren kann, natürlich. Also bestimmt gehört das auch dazu. Aber auch filmisch hatte ich so nicht so ganz das Gefühl, auch mit dieser Belagerung durch die Vampire und auch dann der Endkampf, der dann nochmal sehr symbolisch ist mit dieser, sie sind ja in diesem See und Sammy und dann auch Smoke werden dann von dem Oberboss der Vampire in das Wasser getunkt, was so die Taufe.
Ramek.
Die Taufe halt symbolisiert, ne? Und am Ende gibt es diesen Feuerstrahl, was man dann auch nochmal religiös deuten kann mit der Feuertaufe. Aber das habe ich während des, das sind auch Sachen, die ich jetzt eher in der Nachanalyse quasi so entdeckt habe. Das hat dann nicht mehr so viel mit mir gemacht, muss ich sagen, hinten raus. Da fand ich vielleicht diesen ganzen ersten Teil mit dem natürlichen Historiendrama und die Inszenierung der Baumwollplantagen und der Schicksale dieser Leute, die versuchen, irgendwas aufzubauen und das nur mit krimineller Energie machen können oder kriminellem Geld. Vielleicht fand ich das dann doch ein bisschen stärker bis hin zu dieser Musikszene und alles danach mit den Vampiren musste ich mir eher schön lesen, in Anführungsstrichen, als dass ich es beim Gucken gefühlt habe.
Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass es viel Kulturelles ist. Ich meine, Blues ist einfach und du spielst ja selber Gitarre.
Aber kein Blues,
Ja, aber es ist trotzdem näher an unserer Lebenswelt als weiße Europäer dran, als halt eben dann wirklich kulturelle Symboliken, die wir halt einfach gar nicht kennen können. Und das macht es natürlich schwieriger, da jetzt, aber ich würde das, also mir hat es das jetzt nicht irgendwie geschmälert, das Filmerlebnis. Es ist dann natürlich, kommt an diese Szene nichts anderes in den Film, an diesem Film ran, aber ich weiß gar nicht, ob es das muss, weil das wirklich dieser Moment alleine, den so zu feiern, ist einfach, weiß ich nicht, voll gut und passt einfach trotzdem in den Film so gut rein, weil das eben auch Teil des Ganzen ist. Mhm. Also das ist ja trotzdem dieses noch so viel Leid diese Gruppe an Menschen ja leiden musste. Und das finde ich eben, glaube, oder ist was ich in schon mehreren Filmen so immer mal wieder mitgenommen habe. Sie lassen sich ja nicht unterkriegen und haben trotzdem Freude am Leben und feiern das, was sie haben. Das gehört, glaube ich, irgendwie so sehr zu dem Chor überhaupt dieser Kultur auch. Mhm. Ja. Und finde ich dahingehend super wichtig.
Ja, also und das sehe ich ja alles auch in diesem Film. Vielleicht ist es bei mir eher so die Auflösung der Vampir-Story. Hätte ich die Vampire so wirklich gebraucht? Kommt der da auch mit dem Genre-Mix ein bisschen an seine Grenzen? Weil es wird ja mit so Vampir-Klischees trotzdem gearbeitet. Also wie bringe ich sie um? Funktioniert ja nach ganz normaler Horrorfilm-Logik. Versus es steckt halt doch mehr Tiefe darin und vielleicht ist mein Hirn da einfach an Grenzen gekommen beim Gucken.
Das kann sein. Eine Logik, die ich nicht verstanden habe oder eine Regel, die es in dieser Welt gab, die mir nicht bewusst war, aber vielleicht weißt du das oder ich nicht kannte, war dieses, dass die Vampire in ein Haus hineingebeten werden müssen und eine Erlaubnis haben müssen.
Ah ja, das kannte ich auch nicht. Ja.
Also, aber hast du da irgendwas gelesen, was das noch für einen? Okay, weil das, also weiß ich nicht. Also kannte ich jetzt von Vampiren so nicht und vielleicht hat das trotzdem noch mal einen anderen Hintergrund gehabt, dass eben, weiß ich nicht, ob man da irgendwie reininterpretieren kann, dass Weiße sich sonst alles nehmen, aber sie mal die sind, die sich, die um etwas bitten müssen, so ein bisschen.
Ja, das weiß ich nicht, ob das ganz normale
Vampir-Folklore ist. Aber es waren ja auch nicht nur Weiße, aber ja, gut, hat mich nur interessiert.
Ja, ist auch ein witziger Moment, ne, als die chinesische Verkäuferin ihren dann einfach nur rauspult, come on in. Und dann war das die Einladung und dann, ja. Ja, gibt es für dich sonst noch was Wichtiges in Sinners?
Ja, es gab ja noch einen zweiten Endkampf irgendwie. Also es gab ja nicht nur den einen, sondern dann noch
das Shootout mit den weißen Grundbesitzern.
Hat für mich irgendwie noch mal nach so einem zweiten, war noch mal so ein Nachklapper, dass ich schon irgendwie, aber glaube ich auch, weil ich es akustisch, glaube ich, manchmal nicht so ganz verstanden hatte. Ich habe das erst sehr spät, diese Ku Klux Klan Connection gecheckt. Und
das, du meinst während des Shootouts oder
generell ja, das, über den also Film hinweg? Erst als die dann da kamen. Davor war irgendwie so der einzige Hinweis, dass man das bei dem einen Pärchen im Schlafzimmer oder in der Wohnung irgendwie gesehen hat. Und aber dass der Typ, von dem sie es gekauft hatten, das war mir irgendwie nicht bewusst bis zum Schluss.
Und nee, deswegen kam das für mich irgendwie so. Ja, Stack und Smoke kurz, wenn ihr mit euren Brüdern in den weißen Kapuzen vorbeikommt, dann bringen wir euch alle um. Und dann sagt er ja, that's long gone oder so irgendwie so. Die gibt's halt gar nicht
mehr. Das habe ich, glaube ich, akustisch nicht richtig verstanden. Deswegen kam das für mich dann zum Schluss nochmal irgendwie wie. Es ist halt nochmal eine Ebene draufgesetzt und ich weiß nicht, ob es die überhaupt gebraucht hätte.
Ja, es schließt so ein bisschen den Bogen für Smoke, also wie er dann im Sterben da sitzt und seine Vision hat. Und